Kulturjournal.
Buchpräsentationen, die gestürmt werden wie Popkonzerte. Das Format der O-Töne hat dieses Kunststück zu Wege gebracht. Vom ersten Licht bis zum schwarzen Kater reicht das heurige Programm. Genaueres erfahren wir gleich vom Kuratorenduo Striegel-Kastberger. Musik als Insel der Hoffnung in Zeiten von Gewalt und Zerstörung. Die Violinistin Sophie Heinrich hat in der Ukraine Workshops abgehalten und Konzerte gegeben und wir haben sie dabei begleitet. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Popp. Seit mehr als 20 Jahren zählt das Literaturfestival O-Töne zu den Fixpunkten im Wiener Kultursommer. Das Konzept ist so einfach wie erfolgreich. Jeden Donnerstagabend werden im Haupthof des Wiener Museumsquartiers zwei Neuerscheinungen präsentiert. Immer das Werk einer etablierten Größe und dazu ein Debüt. Den Auftakt machen am 9. Juli Norbert Gstrein mit seinem neuen Roman Im ersten Licht und Katharina Braschl mit ihrem Debüt Heimholen. Es folgen Präsentationen und Buchpremieren unter anderem von Eva Menasse, Paulus Hochgatterer, Birgit Birnbacher und Elias Hirschl. Welche thematischen Schwerpunkte und Überraschungen das diesjährige Programm bietet, darüber hat Judith Hoffmann mit dem Kuratorenduo Daniela Striegel und Klaus Kastberger gesprochen.
Daniela Striegel, Klaus Kastberger, das O-Töne-Festival ist immer auch so eine literarische Halbzeitbilanz des laufenden Jahres. Und täuscht der Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass heuer deutlich mehr witzige, unterhaltsame, gewitzte Positionen vertreten sind an den 8 Terminen?
Ich glaube, das ist wirklich so. Es gibt zwar ernste Themen, aber die werden nicht bierernst abgehandelt, sondern auch in der Form gibt es einigen Witz und einige Experimentierfreude.
Ja, zum Beispiel das Debüt von Manuela Tomic im Visa Verlag, das Franček heißt, eine junge Autorin, die aus Sarajevo stammt und schon lange in Kärnten lebt jetzt. Und dort geht es darum, dass plötzlich eine relativ durchschnittliche Frau, die in einem Reihenhaus wohnt, in sich selber den Fratz vorfindet. Und dieser Fratz, der nervt sie total, der besetzt ihre Geschmacksknospen und den wird sie nicht los. Und das ist sozusagen eine sehr lustige Art und Weise, steckt aber ein ernstes Thema dahinter, weil dieser Fratz und auch dann später ein Franček, der in ihren Träumen auftaucht, sie an ihre eigenen Familientraumata, auch die Traumata von Flucht und Vertreibung erinnert.
Das ist ähnlich wie bei Hans-Joachim Gögel Vatertag, wo eigentlich auch ein sehr ernstes Thema, nämlich ein Vater-Sohn-Konflikt, auf eine recht witzige Weise abgehandelt wird. Nach dem Tod des Vaters probiert er quasi seine Rolle aus. Dreimal die Woche, glaube ich, Montag, Mittwoch, Freitag oder so, schlüpft er in des Vaters Rolle. Was kommt dabei heraus oder worum geht es da eigentlich?
Ja, also natürlich kann man sich dann sozusagen besser die andere Person vorstellen. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, so eine therapeutische Sache. Manche Therapien nutzen das auch. Was hier dazu kommt, ist, dass es auch literarisch sehr, sehr lustig ist und dass es halt so ein strenges Korsett ist und dass es eine originelle, überraschende Idee ist, so damit umzugehen. Der Herr Gögel ist überhaupt eine grandiose Erscheinung, auch schon ein älterer Debütant, also nicht mehr ganz jung. Und mich wundert es, dass ich ihn nicht gekannt habe, weil er lange Zeit oder noch immer als Formatentwickler gearbeitet hat. Das heißt, er erfindet neue Veranstaltungsformate und hat ein Format erfunden, das ich grandios fand, das ich eigentlich auch gern sehen möchte. Das hieß dann, Franz Schuh ordnet eine Bibliothek. Also der Franz Schuh wurde einfach auf die Bühne gesetzt, neben ihm ein Bücherkasten mit 50 Büchern und der Franz musste die halt irgendwie zusammenstellen und etwas sagen dazu, begleitet von einer Cellistin und ähnlich originell ist auch dieser Debütroman von ihm.
Das ist auch etwas, was auffallend ist. Relativ späte Debüts, oder heuer? Also nicht so die Blutjungen, sondern welche, die schon renommiert sind in anderen Bereichen, die dann ihre Texte, die auch schon lange entstehen, veröffentlichen.
Ja, zum Beispiel die Juristin und Kunstsammlerin Sasa Hanten, die einen Roman vorgelegt hat, der vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so zu ihrer glamourösen öffentlichen Erscheinung passt, sondern eine sehr konzentrierte und auch wieder humorvolle Geschichte erzählt zwischen einem schwulen Mäzen und Kunstfreund und seiner besten Freundin und was sich da entwickelt.
Die Hauptacts in diesem Jahr haben es auch ordentlich in sich. Mit Robert Menasse, mit Birgit Birnbacher, mit Josef Winkler, Elias Hirschl. Worum kommt man denn ganz sicher nicht herum. Was muss sein? Was ist so Pflichtprogramm für Sie beide?
Ja, vielleicht gerade die Eröffnung mit dem Roman von Norbert Gstrein im ersten Licht, der auch einiges Aufsehen erregt hat. Ein Roman über einen Mann, der eben nicht am Weltkrieg teilnimmt, weil er von seinem Vater verstümmelt wird mit einem Axthieb, um ihm diese Kriegsteilnahme zu ersparen. Und der trotzdem sein Leben lang, das Leben deckt das 20. Jahrhundert im Großen und Ganzen ab, nicht von diesem Krieg und vom Thema Krieg loskommt.
Zum Schluss, zum krönenden Abschluss, Paulus Hochgatterer, 9 Jahre nach der Tag, an dem mein Großvater ein Held war, und ich glaube 7 Jahre nach dem letzten Krimi, ein neues Buch. Worum geht's?
Man hat lange gewartet auf das neue Buch von Paulus Hochgatterer. Paulus Hochgatterer, bekanntlich ein Kinderpsychiater, also gibt auch die Themen in gewisser Weise vor, weil er eigentlich relativ genau weiß, wie die Menschen so ticken. In dem Fall geht es eigentlich um eine Katze. Ein schwarzer Kater kommt in eine Familie und wirbelt alles durcheinander, und speziell geht es in dieser Familie um Ingmar. Das ist ein jugendlicher Sohn, der ein sehr nachdenkliches Kind ist, alles hinterfragt. Und diese Katze wirbelt alles durcheinander. Da geht es in die Figuren rein und ihre psychischen Verhältnisse.
Man sucht ja immer auch ein bisschen den Zeitgeist, die Gesellschaftskritik, die aktuelle politische Weltlage in den Texten. Kann man sowas auch ein bisschen festmachen in den aktuellen Texten dieses Sommers?
Ja, es gibt einen Text, der ganz unmittelbar hochpolitisch ist. Das ist das neue Buch von Sandra Gugic. Sandra Gugic hat mit ihrer Familie und mit ihrem Kind in Israel gelebt, in Tel Aviv, als der Überfall der Hamas auf Israel erfolgt ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Blick auf diese Situation, weil sie das Ganze aus so einer Kinderspielplatzperspektive erlebt. Also sie war immer auf dem Kinderspielplatz und natürlich eine Fremde in diesem Land, und ich glaube, das ist so ein wirklich hochpolitischer Zugang, der hier eröffnet wird, und ich glaube, wir waren auch beide glücklich, die Sandra Gugic endlich einmal in diesem Hauptprogramm zu haben. Wir haben die schon öfter diskutiert und heuer hat es dann wirklich gepasst. Also das ist wirklich eine ganz, ganz starke, unmittelbar tagespolitische Position, die hier entworfen wird.
Politische Trends fallen mir außerdem jetzt nicht auf. Es geht doch sehr um private Dinge. Auch in dem Buch von Birgit Birnbacher, Sie wollen uns erzählen, das auch ein Beispiel wäre für diese Mischung von Ernst und Leichtigkeit. Und da geht es um, man sagt heute einfach ADHS dazu, also um eine Störung eines Buben in der Schule. In der Geschichte stellt sich aber heraus, dass die Mutter selbst in diese Richtung tendiert, und dann gibt es noch eine Großmutter, die aus dem Spital ausreist und die eingefangen werden muss, und aus dem heraus entwickelt sich aber ein großes Verständnis dafür, dass Abweichungen vom normalen Leben nicht mit einem Kürzel medizinischer Natur hinreichend beschrieben sind.
Also ich glaube, unbedingt erwähnen sollte man noch Elias Hirschl, der ein typisch österreichisches Buch geschrieben hat, ein breites Erzähltableau, wo sich die Ideen überstürzen und übereilen und wo unglaublich viel Originelles hineingepackt ist. Zentral geht es um eine Figur, eine weibliche Hauptfigur, die eine spezielle Krankheit hat, die nämlich jedes Mal, wenn sie eine Krankheit genannt bekommt, diese Krankheit auch bekommt, aber nur oberflächlich und nicht daran stirbt. Und wenn sie die Krankheit noch nicht kennt, dann ist das nicht so, aber alle erklären ihr dann diese Krankheiten, und basierend auf diesem Hintergrund versucht das Buch auch sich immer wieder auch in sprachphilosophischen Erörterungen. Der Wiener Kreis ist angesprochen, also Sprachphilosophie kommt in einer extrem originellen, literarisierten Form vor, und es ist wirklich ein Feuerwerk an Ideen, das irgendwie sozusagen nicht Stopp macht.
Das Publikumsinteresse ist Ihnen wie in all den Jahren zuvor gewiss. Es werden die Massen wieder in den Haupthof strömen, bei Schönwetter oder bei Schlechtwetter ins Ausweichquartier. Wie steht es denn um das Budget, um die Finanzierung, um den Fortbestand des Festivals? Viele Kulturinstitutionen büßen gerade schmerzhafte Kürzungen ein. Wie geht es den O-Tönen?
Ja, damit haben wir Gott sei Dank nichts zu tun. Wir sind ausschließlich die Kuratoren dieses Festivals und da müsste man eigentlich den Christoph Möderndorfer und die Organisation fragen. Aber er hat mir gesagt, dass es auch in Wien natürlich überall schwieriger wird mit dem Geld und das ist natürlich schon ein Jammer auch, wie man damit umgeht. Also auch solche wirklich erfolgreichen Sachen sind bedroht. Also es ist sozusagen niemand vor diesen Kürzungen sicher und ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Also ich bin ja in Graz tätig. In der Steiermark schaut es ganz fürchterlich aus, aber auch im Bund erzählen die Menschen, dass eigentlich die Administration nur mehr darauf schaut, wie sie herumschieben kann und mit den fadenscheinigsten Argumenten dann dort wieder ein Tausender wegnimmt und da wieder ein Tausender wegnimmt. Und es hat aber irgendwie so was Verzweifeltes auch, weil eigentlich auch im Sparen kein Konzept herrscht. Und das ist wirklich erschreckend und keiner weiß so recht, was kommt. Also heuer sind die O-Töne gesichert, aber sozusagen dieser ganze Publikumserfolg und die ganze Hochphase, in der sich die österreichische Literatur seit Jahrzehnten befindet, heißt nicht, dass da irgendetwas etabliert ist und sich nicht Sorgen machen muss. Und das ist eigentlich schrecklich zu sehen.
Man darf ja nicht vergessen, dass die O-Töne auf dem Prinzip des freien Eintritts und Zutritts basieren, was auch den Vorteil hat, dass Leute ganz spontan vorbeischauen und hängen bleiben. Und diese Geschichte des freien Eintritts wird sicher auch in Frage gestellt, so wie also alle vollkommen barrierelosen Zugänge zur Kultur auf dem Prüfstand stehen jetzt.
So, O-Töne, Kuratorin Daniela Striegel. Die Eröffnung am kommenden Donnerstag bestreiten also Norbert Gstrein und Katharina Praschl. Los geht es um 20 Uhr auf der Sommerbühne im Haupthof des Museumsquartiers. Kulturelles Leben ist in Zeiten von Krisen und Kriegen besonders wichtig, damit die Menschen ihren Lebensmut nicht verlieren. Das gilt auch für die Ukraine. Dort sind ausländische Künstlerinnen und Künstler äußerst begehrt, weil sie der Bevölkerung zeigen, dass sie weder vergessen noch abgeschrieben ist. Das war auch ein Motiv für die Violinistin Sophie Heinrich, nach Lviv, früher Lemberg, zu kommen. Die Künstlerin war zum ersten Mal in der Ukraine, spielt und lehrt aber bereits seit vielen Jahren in Vorarlberg. In Lviv begleitet hat sie unser Ukraine-Korrespondent Christian Werschütz.
Sophie Heinrich beim Unterricht in Feldkirch in der Privathochschule für Musik, die den Namen Stella trägt. Hier studieren Personen aus aller Herren Länder, daher ist auch Englisch Unterrichtssprache. In Augsburg geboren und in Wien wohnhaft, sieht Sophie Heinrich auch das Unterrichten als sehr wichtig an.
Es war aber auch der große Wunsch, mein Talent für das Zuhören weiterzuentwickeln. Also weil Zuhören ist nochmal eine ganz große Kunst. Und wenn man spielt, wird zugehört, wird einem zugehört. Also es ist wirklich ein Perspektivwechsel von auf der Bühne und außerhalb der Bühne Lehrende zu sein, selber zuzuhören.
Zugehört hat Sophie Heinrich bei einer Meisterklasse, jüngst auch in Lemberg in der Westukraine. Zu ihren Schülern zählt dort der 16-jährige Marian. Er stammt aus Lemberg und begann mit dem Spielen, ebenso wie Sophie Heinrich mit 4 Jahren. Marian übt täglich bis zu 8 Stunden. Was bedeutet für ihn das Zusammentreffen mit Sophie Heinrich?
Дуже велика рідкість, що є такі можливості, особливо в Україні під час війни.
Das ist äußerst selten, dass es diese Möglichkeit in der Ukraine gibt, dass derart bekannte Musiker kommen, vor allem in der Zeit des Krieges. Von ihnen kann man viel profitieren und auch das Wissen und das eigene Spiel verbessern.
In Lemberg sind ukrainische Musiker und Künstler besonders dankbar für jeden Ausländer, der bereit ist, in der Ukraine aufzutreten. Zu den ausländischen Veteranen zählt Dirigent Paul Mann. Der Brite ist jedes Jahr 3-mal in Lemberg. Mit Sophie Heinrich besprach er in der Philharmonie vor den Proben grundlegende Fragen der Interpretation von Beethovens Violinkonzert. Worum geht es dabei insbesondere, frage ich Sophie Heinrich.
Man spricht vor allem die Tempi ab. Also vor allem bei diesem Violinkonzert sind Tempi ganz essentiell. Und die Übergänge. Es gibt manche Übergänge, die die Interpreten halt unterschiedlich gestalten. Und da ist es wichtig, dass der Dirigent ein bisschen eine Ahnung hat, in welche Richtung es geht. Und natürlich ist es ein erstes Kennenlernen.
Aufgeführt wurde beim Konzert nicht nur Beethoven. Gespielt hat das Orchester allerdings ohne Sophie Heinrich auch die vierte Symphonie des finnischen Komponisten Sibelius. Diese Auswahl traf Paul Mann auch im Hinblick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine.
Sibelius legte insbesondere in seinen ersten vier Symphonien sein Beharren auf der finnischen Kultur dar, seinen Widerstand gegen Russland in einer Zeit, als es bestrebt war, alles zu ändern und die finnische Volksmusik zu verbieten und zu beeinflussen, was gehört und gespielt wurde. So unterdrückte Russland das Land in einer Weise, die jemand vielleicht als ähnlich mit dem ansehen würde, was hier passiert. Daher ist es wichtig für uns, das als Symbol zu nutzen, um die ukrainische Unabhängigkeit sowohl politisch als auch kulturell zu stärken.
Die Westukraine zählt historisch zu den Zentren der ukrainischen Identität, aber weiterhin nicht unmittelbar zum Kriegsgebiet. Das Leben macht einen entspannten und gemütlichen Eindruck, doch der Kontrast ist enorm, wie auch Sophie Heinrich bei einem Stadtrundgang erfahren musste. Denn plötzlich wurde sie Zeuge von Soldatenbegräbnissen in der Garnisonskirche. Vier Särge wurden in die Kirche getragen, ehe es zum letzten Geleit auf den Friedhof ging. Unmittelbar vor uns weinten Angehörige. Eine Witwe trug eine große schwarze Sonnenbrille und musste von ihren Eltern gestützt werden. Die Trauer der Angehörigen berührte auch die Künstlerin Sophie Heinrich.
Ja, also ich lache, weil ich gerade geweint habe. Wir haben diese Beerdigung erlebt. Ich habe die ganzen Gefallenen gesehen. Frauen, Männer, junge Männer, Frauen, die gestorben sind, und das war, ist extrem bewegend. Wie ist mein jetziger Eindruck? Ja, man sieht vielleicht den Krieg nicht unbedingt, wenn man in Lemberg ist, aber man spürt ihn. Und die Menschen umgeben sich mit Blumen und Schönheit, aber es sind halt auch Grabblumen dabei.
Der Krieg beeinflusst das kulturelle Leben auch in Lemberg. Bei Fliegeralarm müssen Proben unterbrochen werden. Vor Beginn des Konzerts gab es eine Gedenkminute für die gefallenen Soldaten. Sophie Heinrich spielte in Lemberg das Violinkonzert von Beethoven. Es gilt als eines der schwersten Stücke für dieses Instrument. Besondere Bedeutung hat für die Künstlerin der zweite Satz.
Ich liebe Beethoven, weil er so menschlich komponiert hat und so ehrlich. Und gerade seine langsamen Sätze sind oft so berührend und wie so eine Art Essenz des Menschlichen. Deswegen ist es zeitlos. Und der zweite Satz vom Beethoven-Violinkonzert, ja, der ist einfach so außergewöhnlich. Und der passt so unglaublich gut auch hierher, jetzt in diese Stimmung, diese Kontraste zwischen Trauer und Schönheit in Lemberg. Deswegen habe ich das unbedingt spielen wollen hier.
Gemeinsam mit dem britischen Dirigenten Paul Mann und dem Philharmonischen Orchester in Lemberg bezauberte Sophie Heinrich das ukrainische Publikum. Darunter war auch Olena, die Sophie Heinrich so erlebt hat.
Sie ist sehr emotionell, technisch und gleichzeitig absolut nicht mechanisch. Sie improvisiert, sie arbeitet mit dem Orchester, sie liebt, was sie tut. Und das Wichtigste ist, dass das Orchester sie mag. Das war offensichtlich.
Das Konzert war somit ein wunderbarer Abend, der die schwierige Lage der Ukraine wenigstens für einige Stunden in den Hintergrund gedrängt hat.
Und zum Abschluss noch eine Meldung aus der Filmwelt. George Clooney wird heuer bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. There is a methodology to what I do. There is a reason why it works. Das findet auch Festivaldirektor Alberto Barbera, den Clooney-Vereine, so Barbera, den Glamour früherer Hollywood-Zeiten mit moderner Sensibilität. Das Gegenlob kam umgehend. Das Festival sei ohne Zweifel sein Lieblingsfestival, so der 65-jährige Clooney, auch wenn die Auszeichnung wahrscheinlich bedeutet, dass er alt sei. Und zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Die Albertina hat am vergangenen Wochenende ihren 250. Geburtstag gefeiert, und zu den internationalen Gästen zählte auch Starkünstler Jeff Koons.
I love the Albertina. I think it's a museum that's engaged. It feels like an organism that has a consciousness that understands art, understands the value of culture.
Ein Organismus mit Bewusstsein sei die Albertina, also laut Kunz. Zu sehen ist eine Zusammenfassung der Feierlichkeiten heute Abend im Kulturmontag ab 22.30 Uhr auf ORF 2.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Robert Pawlitzka, Regie Anna Socek, Moderation Wolfgang Popp.
Montag, der 6. Juli. Wir feiern jetzt mit den Strottern ihr 30-Jahr-Jubiläum in den Spielräumen. Das Wienerlied-Duo mit Clemens Lendl und David Müller hat zur Feier ein neues Album produziert. Astrid Schwarz hat das noch unveröffentlichte Werk schon gehört und auch mit den beiden Musikern über das Album geplaudert. Eine exklusive Sneak-Preview.